Hallo und willkommen zurück bei Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die abends so wie wir auf dem Sofa sitzen und denken, ach, die eine Reihe noch. Ich bin Sophia und ich arbeite in der Maschenfein-Redaktion. Maschenfein.de ist der Online-Shop rund ums Stricken. Mit der schönsten Wolle, dem tollsten Zubehör, vielen, vielen Strick- und Häkelsets, wunderbaren Anleitungen und jeder Menge Inspiration. Heute habe ich wieder eine besondere Folge für euch. Für das Buch Knit is for Power, das nächste Woche im Frech Verlag erscheint, habe ich mich Anfang des Jahres mit Marisa unterhalten. In dem Buch kommen mehrere Frauen zu Wort, die von ihren persönlichen Krisen erzählen und wie ihnen das Stricken in dieser Zeit geholfen hat. Wer Maschenfein schon länger kennt, weiß vielleicht um Marisas Geschichte und dass ihr erstes Kind vor über 10 Jahren verstorben ist. Die heutige Episode ist also bestimmt keine leichte Kost, aber sie macht trotzdem Mut. So wie auch das ganze Buch Mut machen soll. Wenn ihr mögt, hört uns also gern zu. Alle Informationen zum Buch Knit is for Power verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Hallo Marisa.
Hallo Sophia.
Heute wollen wir übers Stricken natürlich reden, aber vor allem über dich und Maschenfein, über deine Geschichte. Mhm. Und ich glaube, da steht zu allererst die Frage im Raum, wann und von wem hast du eigentlich das Stricken gelernt?
Also das Stricken gelernt habe ich ungefähr mit so 5, 6 von meiner Oma Lotti. Also ganz klassisch so als Kind, rechte, linke Maschen, wahrscheinlich so ein total krumpeligen Schal für eine Puppe oder so, ich weiß nicht. Aber von ihr habe ich auf jeden Fall das Stricken gelernt. Sie hat sehr viel gestrickt, sie hat auch ganz viel Socken gestrickt, natürlich ganz klassisch. Ich erinnere mich, oder ich habe auch im Kopf so gestrickte Unterhosen, Hosen. Ich weiß nicht, ob das aber so eine Geschichte ist, die meine Mutter mir erzählt hat, dass sie die als Kind die von meiner Oma bekommen hätte, das weiß ich gar nicht genau. Aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel gestrickt.
Es gibt doch diese Windelhöschen, also die skandinavische Designerin, da ist das ja stimmt. Auf jeden Fall weit verbreitet, also die man dann über der Strumpfhose trägt oder so, aber ja. Von daher war deine Oma da vielleicht auch einfach ihrer Zeit
dem
voraus.
Dem Trend voraus, genau.
Wie hat dich denn das Stricken dann, also bei ganz vielen ist es ja so, sie haben als Kind Stricken gelernt und ganz klassisch auch oft von der Oma. Hast du das dann weiterverfolgt oder lag das dann erstmal so ein bisschen brach?
Also ich erinnere mich jetzt nicht wirklich so im Jugendalter irgendwie gestrickt zu haben. Also schon so Handarbeiten, kreativ und so. Also kreativ war ich schon immer irgendwie. Ich hatte auch Kunstleistungskurs und habe auch viel so gemalt und so Pompons gemacht und was man halt so klassisch und dann so diese Scrunchies genäht auch und so, ne? Also das habe ich schon viel gemacht, aber ich habe nicht wirklich im Jugendalter gestrickt. Kann mich zumindest nicht so richtig dran erinnern. Das kam dann erst ganz klassisch mit dem Nestbautrieb in der allerersten Schwangerschaft, wo ich dann so Babysachen gestrickt habe. Und damals, glaube ich, auch nach so einem Buch von Debbie Bliss, wenn ich mich richtig erinnere. So ein Babystrampler und Babydecke und so solche Sachen, genau.
Wie sah denn dein Leben vor den Kindern aus? Also weil das habe ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen durch Zufall rausgekriegt. Du hast ja auch mal in Zürich gelebt.
Ja, genau. Ich habe in Zürich studiert. Also das Grundstudium habe ich in Berlin gemacht, habe Wirtschaft studiert und dann wegen meinem Mann, also der hat Architektur studiert und hat dann noch so ein Nachdiplomstudium an der ETH in Zürich gemacht und ich bin dann mitgegangen und habe dann da das Hauptstudium gemacht und also wirklich überhaupt gar nichts mehr mit Kreativität stricken oder irgendwas zu tun gehabt, sondern einfach ganz klassisch Wirtschaft studiert. Ich glaube eigentlich so ein bisschen, weil mein Vater nach dem Abi gesagt hat, weil ich hatte eigentlich den Plan, mal so ein Jahr nichts zu machen. Und er hat gesagt, nee, also das irgendwas musst du jetzt machen, denk dir was aus. Und da ich halt Mathe sehr gerne mochte und Kunst zwar auch, aber da, ich hatte ja auch keine Mappe oder irgendwas, also hätte mich nicht an irgendeiner Schule für Kunst oder so bewerben können. Also habe ich gedacht, na gut, dann mit Wirtschaft mache ich bestimmt nichts falsch und habe das mal angefangen und fand das dann auch richtig, richtig gut. Und bin dann so ganz, weil ich recht mathematisch veranlagt bin, dann in die Finance-Richtung gerutscht, also eher so eine so Schnittstelle zwischen VWL und BWL. Und das habe ich total gerne gemacht. Und in Zürich bin ich dann an der Uni über einen Studentenjob am Institut, einfach ja an der Uni so ein bisschen hängen geblieben und habe dann da auch promoviert und dann als Oberassistentin gearbeitet. Und dann war aber irgendwann klar, wir wollten dann ganz gern zurück nach Deutschland. Und dann habe ich eine Stelle als Juniorprofessorin bekommen in Hamburg. Genau, und dann sind wir zurück nach Hamburg gegangen. Oder überhaupt zurück nach Deutschland und dann erstmal nach Hamburg so.
Genau, da habt ihr auch euer erstes Kind bekommen, oder?
Genau, ich bin relativ schnell dann schwanger geworden. Und genau, dann kam unser erstes Kind auf die Welt. Und da in der Schwangerschaft habe ich sehr viel schon so gehäkelt und gestrickt. Und da hat es mich ganz schön gepackt. Das war so der Anfang.
Genau, und jetzt war es ja leider so, dass eure Tochter, eure Älteste, das war ja, glaube ich, schon kurz nach der Geburt, oder? Dass bei ihr Leukämie diagnostiziert wurde.
Genau, mit 4 Wochen, also sie war 4 Wochen alt. Wahrscheinlich hatte sie das bei der Geburt schon, aber wusste man noch nicht. Und mit 4 Wochen haben wir die Diagnose bekommen. Das war natürlich, also totaler Weltzusammenbruch. Weil noch so im Wochenbett und man hat ja auch so, gerade beim ersten Kind, noch so total die Vorstellungen, wie alles so laufen wird. Genau, und das war dann halt gar nicht so. Also das war dann ein sehr, sehr, sehr schweres Jahr, weil, genau, sie hat also Leukämie gehabt. Sie war auch relativ klar, sie ist eine recht aggressive Form, diese Säuglingsleukämie. Sie brauchte dann auch eine Knochenmarktransplantation und das, wir haben uns relativ schnell in diese Situation irgendwie so eingefunden, muss man dann ja auch, also ne, dem ersten Riesenschock und folgt dann irgendwie so ein bisschen so ein Aktivitätsdrang und was so, dann muss das halt alles laufen und dann haben wir uns da irgendwie so in die Situation eingefunden. Und sie ist dann aber nach 9 Monaten letztendlich eigentlich an einem Krankenhauskeim verstorben. Also nicht an der Leukämie selber, sondern an einem Keim im Krankenhaus. Wobei man natürlich auch nicht weiß, wie sonst die Behandlung so weitergegangen wäre. Genau. Und dann habe ich erstmal überhaupt nicht mehr in diese alte Welt zurückgefunden. Und also für mich war so, konnte gar nichts mehr mit diesem alten Job an der Uni anfangen. Ich habe dann versucht, glaube ich, nach 3 Monaten nochmal zu unterrichten, aber ich fand das alles so unwichtig und so. Ich konnte einfach nicht zurück in den alten Job und habe mich eigentlich in der Phase sehr viel, oder ich hatte die Möglichkeit, glücklicherweise musste ich auch nicht sofort zurück in den Job. Also mein Mann hatte einen festen Job, der ist relativ, auch glaube ich, nach 2, 3 Monaten dann hat er wirklich einfach wieder gearbeitet und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, mich sehr viel so kreativ zu beschäftigen. Und das war, glaube ich, so wie so eine Art Selbsttherapie. Ja, und da kam dann auch viel, also gestrickt habe ich da nicht so, sondern erstmal viel mit so Papier und Fotos, Scrapbooking gearbeitet. Also ich habe einfach sehr viel kreativ gemacht und ich habe schon in der Zeit, als sie, als ich viel mit ihr im Krankenhaus war und dann auch während dieser Knochenmarktransplantation, da habe ich sehr viel so Kreativblogs gelesen, weil sie war ja noch sehr klein, sie hat auch total viel geschlafen. Und dann bin ich so in diese Bloggerwelt irgendwie reingerutscht, das kannte ich vorher gar nicht. Also ich kannte, ja, bevor sie auf die Welt kam, ich glaube, ich wusste gar nicht, was ein Blog ist. Das war ja auch 2008, 2009, das war ja noch nicht so wie heute. So diese Bloggerwelt war noch relativ so in den Anfängen.
Ne? Genau.
Genau, so mit Blogspot, Blogs und so. Und dann eben auch bin ich sehr viel in so Nähblogs reingerutscht und da habe mich dann da so total festgelesen und dann eben in diese Scrapbooking-Blogs und dann auch so ein bisschen stricken. Es war so also ein Sammelsurium. Genau. Und dann habe ich irgendwann selber einen Blog angefangen und da auch so angefangen, so kreative Projekte mit zu begleiten. Es war so ein Gemischtwaren-Blog, würde ich mal sagen. Und dann, weil ich eben sehr viel mit Fotos so gearbeitet habe, das war das Erste, was ich dann gemacht habe, also ich habe dann schon noch ein bisschen an der Uni weitergemacht. Das war auch ein ganz, ganz toller Arbeitgeber, muss ich sagen. Also die wollten mich da auch nicht so gehen lassen und ich hatte sehr viel Freiheit und konnte aber trotzdem da noch ein bisschen, ja, soweit ich konnte, arbeiten und habe dann, aber als ich dann mit unserer zweiten Tochter schwanger geworden bin, gesagt, ich möchte einfach nicht mehr zurückkommen. Also ich gehe dann in Elternzeit und das ist einfach nicht mehr meine Welt, da möchte ich nicht mehr hin zurückkommen. Und dann habe ich so ein bisschen nebenbei, weil ich ja nicht gar nichts machen konnte, einen Davanda-Shop aufgemacht und damals mit ich habe Fotos auf Stoffe gedruckt und so Accessoires genäht aus Filz Genau, das habe ich so. Und das lief relativ gut. Das ist dann auch immer größer geworden. Und ich weiß gar nicht mehr. Also jedenfalls habe ich das dann irgendwann, ich glaube, ich habe parallel dann schon auch noch gestrickt und auch über den Blog habe ich diese Muschelmützen-Häkelanleitung gemacht und dann auch irgendwie so die ersten Strickanleitungen. Und dann kam ja irgendwann die Anfrage vom EMF-Verlag für ein Buch mit Tüchern. Und dann war für mich irgendwann so klar, okay, ich kann jetzt entweder diese Sache mit dem Lavandershop weitermachen, dann brauche ich dann aber auch, muss ich mir Leute einstellen, die Sachen weiter nähen, weil das schaffe ich gar nicht mehr alles alleine. Oder ich mache eher irgendwie was mit Strickanleitungen und das lag mir total, weil das ja auch so mathematisch ist. Und dann bin ich so in die Richtung gegangen. Genau.
Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen in der Vorbereitung für diese Folge und ich habe selber gemerkt, wie schwer es war, mich auf diese Folge vorzubereiten. Und ich habe ja schon viele, viele Gespräche und Interviews irgendwie so vorbereitet, aber einfach weil es so was Persönliches ist, so ein intensives Erlebnis und da merkt man selbst, wie einem so als Mutter irgendwie das Herz schwer wird. Und ich habe dich auch selber nochmal gegoogelt und gelesen und so, weil du bist ja bekannt in diesem Internet, also so ist es ja nicht. Und ich habe ein altes Interview von dir gefunden, da hast du erzählt, weil ich, also das war auch so unweigerlich, so diese erste Frage, die bei mir aufkam, boah, ey, wenn einem sowas widerfährt, ne? Wie schafft man das? Und du hast von einer Frau erzählt und das muss aber noch eben in dieser Hamburger Zeit gewesen sein, mit der du spazieren gegangen bist, irgendwie um die Alster, meine ich. Mhm. Und die hatte selber, also eine ganz andere persönliche Geschichte, aber kannte diese Form von Schicksalsschlag. Und ich glaube, da war auch so die Frage, wie schafft man das?
Ja, also ja, genau. Ich wusste jetzt gerade nicht mehr, dass ich von der erzählt hatte, aber genau, die ist mir noch ganz präsent. Mit der war ich spazieren, da war genau, Helene hieß unsere erste Tochter, war sie noch auf der Welt. Und für mich war so total klar. Und ich habe da in irgendeinem Moment erfahren, dass sie eben eine Tochter verloren hat im Jugendalter. Ich glaube, 12 oder 14 oder so war die Tochter. Und die ist vom Pferd gefallen, eigentlich im Stehen. Und dann weiß ich noch, dass ich damals das überhaupt nicht glauben konnte, weil ich die so schon vorher halt immer so strahlend und so positiv und so einfach so warm und so fand. Und dann dachte ich so, boah, krass, wie hat die das geschafft? Und dachte dann, okay, aber ich bin ja nicht wie die, also mir kann sowas gar nicht passieren, weil ich würde das niemals schaffen. Und für mich war in dem Moment total klar, also mir, das, ja, für meine Tochter kann nicht sterben, weil ich bin niemals so stark, ich könnte das gar nicht überleben. Und heute weiß ich halt, dass, also letztendlich, aber das sind natürlich, also wenn jetzt Menschen oder Mütter, Väter in dieser Situation sind, dann ist das Letzte, was man hören will, du wirst auch wieder ein Leben führen wollen. Also das habe ich natürlich gehört, kurz nach dem Tod unserer Tochter. Und das finde ich auch heute noch, also kann man nicht, das kann man sich in dem Moment nicht vorstellen, das will man auch nicht hören. Aber es ist halt schon irgendwie so, dass die Zeit heilt nicht die Wunden, aber man lernt halt mit diesen Wunden zu leben und irgendwie führen sie ja dann auch zu anderen Dingen. Und also man kann ja auch nicht anders. Es geht ja nicht. Also man muss ja irgendwie, es muss ja irgendwie weitergehen.
Ja, du hast in dem Gespräch, ich weiß nicht, ob es in dem Gespräch oder in einem anderen Gespräch war, hast du auch gesagt, also zum einen war das Leben mit Kindern sowieso ganz anders, als man sich das vorstellt. Also weil gerade beim ersten Kind hat man ja vorher ganz viele Pläne und stellt sich das vor und in den Beruf zurück und überhaupt. Und man wird das alles, nachher ist wuppt man mit links. Also ich glaube, die Erfahrung macht fast jedes Elternpaar. Oder vielleicht auch insbesondere jede Mutter. Das war schon mal ganz anders. Und dann natürlich bei euch durch die Krankheit und den Tod natürlich war es sowieso nochmal komplett der Boden unter den Füßen weg. Und du hast gesagt, also nichts hat dich so sehr verändert wie eben der Verlust eurer Tochter und hast die Veränderung ja jetzt auch schon beschrieben. Kreativität war dann auf einmal wieder ein Thema, nachdem das ja jetzt ganz lange brach lag, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber dieser Schritt von dem, ich mache einen Blog, einen Familienblog, einen Kreativitätsblog, ich habe meinen Davanda-Shop hin zu, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen und in einem völlig anderen Bereich, da stelle ich mir erst, also das ist ja ein wahnsinnig riesiger Schritt, aber ist man dann auch irgendwie so, dass man sagt, boah, nee, das, was ich erlebt habe, mich, also ein Unternehmen zu gründen, sowas schockt mich jetzt nicht mehr.
Also ein Unternehmen zu gründen, ehrlich gesagt, das habe ich ja nie so geplant. Also ich bin ja nicht die klassische Also ich habe nie einen Businessplan geschrieben, sondern ich habe irgendwie einfach gemacht. Also dafür war wahrscheinlich das Studium dann irgendwie auch gut in der Wirtschaft oder auch so ein bisschen der Hang zur Betriebswirtschaft, dass ich immer was machen wollte, was irgendwie halt auch zu meinem Lebensunterhalt so beiträgt. Halt schon zielorientiert irgendwie gearbeitet habe, aber ich habe halt nicht mich hingesetzt und überlegt, okay, jetzt gründe ich mal ein Unternehmen und das ist mein Businessplan und in 3 Jahren ist es so und in 5 so, sondern ich habe halt einfach irgendwie nach und nach gemacht, was ich das Gefühl hatte, dass das irgendwie zu was Weiterem führt, ohne so genau zu wissen, wohin. Also ich habe mir nicht vorgenommen, dann jetzt heute mit euch 10 Frauen hier zu sitzen und diesen Shop zu betreiben.
Ja, es war tatsächlich ja vor 10 Jahren, also 2014, als Maschenfein anfing, aber hatten wir ja auch in der einen Folge gesagt also es war ja ganz klein, ne? Also Como war das erste Garn eines der ersten Garne von Lamana, Pascuali und ich weiß nicht genau, wann ich Maschenfein entdeckt habe. Ich glaube, es war so im Zuge dieses Verena-Tuchs aus Bajak damals, wo Paul ja dann noch Garn mitbringen musste aus Südamerika, weil irgendwie es hat erfreulicherweise so eingeschlagen, dieses Tuch. Und daran erinnere ich mich noch gut, wie du das dann kommuniziert hattest. Und was ich auch noch weiß, und da kommen wir dann auch wieder zurück auf dich persönlich und wie das Leben so, was das Leben so alles für einen bereithält an, ja, an Überraschungen auch. Also 2017 weiß ich auch noch, da fing das dann so an mit den, vielleicht war es auch, also vielleicht fing die Story schon 2016 an, aber ich weiß es 2017 noch, da hast du dann auch 4 Instagram-Stories gemacht und da warst du dann ja schwanger mit eurer jüngsten Tochter. Und ich weiß es noch, weil du in den Stories erzählt hast, dass dir wahnsinnig schlecht ist.
Ja.
So, also eine unheimliche Übelkeit am Anfang und dann kam sie ja im April des Folgejahres zur Welt und da war ich selber auch gerade schwanger mit meinem ersten Kind und ich weiß es noch so, weil dann war so ein paar Tage Funkpause, Sendepause sozusagen, weil du natürlich aber auch bekannt warst in der Community, haben sich natürlich alle gefragt, oh Gott, was ist los? Dann hast du ja irgendwann erzählt, das Kind ist auf der Welt und es hat Trisomie 21. Und heute schreibst du ja, also auf unserer Über-uns-Seite steht ja auch ein Glückschromosom, aber das kann man ja vielleicht auch erst mit ein bisschen Abstand irgendwie so sehen. Wie war das denn für dich? Also weil da hattest du ja dein Unternehmen schon, es war noch klein, ich glaube Sandra war schon an Bord.
Da war nur Sandra, da war an Bord, genau, wir hatten noch eine Minijobberin ein bisschen parallel, aber genau tatsächlich sie und sie war auch Minijobberin, glaube ich, und dann, sie hatte dann, glaube ich, aufgestockt auf einen Midi-Job damals, aber ja, es gab nur uns. Ja, es war natürlich total krass, also weil, also wir hatten zwar bewusst, weil für uns klar war, diese Form der Diagnose in der Schwangerschaft hätte für uns jetzt nicht zu einem Abbruch oder so geführt, weil wir hatten ja schon mal ein Kind verloren, also da will man ja, also das war jetzt unsere persönliche Einstellung zu dem Thema, deswegen haben wir da nicht so die entsprechenden Untersuchungen gemacht. Ne? Also wir haben schon die Organe und also so diese klassischen Untersuchungen, aber nicht die Nackenfaltenmessung. Deswegen haben wir in der Schwangerschaft nichts davon gewusst. Und im Nachhinein für mich, also für jeden persönlich, für mich war das auch gut so. Aber natürlich, also der Schreck am Anfang war riesig. Also weil meine erste Sorge war, oder ich wusste einfach nichts über Trisomie 21. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war, was bedeutet denn das für die Lebenserwartung? Weil ich Angst hatte, dass sie halt dann einfach früher stirbt. Und das war dann, hat die eben einmal gesagt, heutzutage gar nichts mehr. So einfach ist die Antwort dann natürlich nicht, weil ne, wir wissen alle, dass Trisomie 21 geht ja auch mit erhöhtem Risiko für bestimmte Herzfehler einher und so weiter. Aber in dem Moment hat sie das erstmal so gesagt und dann ja waren natürlich trotzdem die ersten Tage, war einfach ein großes, also man muss sich dann erstmal umstellen, weil die Zukunft, so wie man sie sich vorgestellt hat, ist ja dann erstmal über den Haufen geworfen. So, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, also ist jetzt nicht so, dass ich gar nie in die Zukunft plane oder so, aber es ist schon grundsätzlich so, es macht halt überhaupt gar keinen Sinn, sich zu viele Zukunftspläne zu schmieden, weil das, Schicksal es dann immer irgendwie anders meint.
Welche Rolle hat denn in der Zeit, also weil du ja nun mal schon Maschenfein hattest, du hattest eine Mitarbeiterin oder zwei Mitarbeiterinnen und ich weiß, es gab ja auch einige Krankenhausaufenthalte am Anfang. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hattest du dann tatsächlich auch eines der ersten Leinemagazine auch mit dabei, weil es gibt ja auch so ein bisschen, also einfach, weißt du, dieser Moment, wenn man, oder so stelle ich mir das vor, wenn man nichts machen kann, wenn man wartet, man hat ja sicherlich auch viele Wartezeiten, einfach sich so ein bisschen verlieren mal in was anderem. Also welche Rolle hat denn da für dich das Stricken gespielt? Und hier können wir es ja, glaube ich, dann schon aufs Stricken wieder beziehen, weil das war ja dann zu dem Zeit schon.
Ja, also war halt immer überall so mit dabei. Also ich glaube, ich, und sie hatte ja einen Herzfehler, zum Glück nicht so, nicht, also schon einen, der operiert werden musste, aber sie ist jetzt herzgesund. Aber in den ersten Monaten war das dementsprechend halt viel mit Krankenhausaufenthalten, ja, hing das viel damit zusammen. Und ich glaube, dies kann sein, die Situation. Es gab dann eine, als sie operiert wurde, an dem, weiß ich nicht, Wochenende, Woche, wie auch immer, in dieser Phase, da habe ich viel im Krankenhaus gestrickt, weil ich wahnsinnig viel gewartet habe. Und es war auch so, ich konnte sie nicht, also ich habe dann tatsächlich in der Nacht, in der sie auf der Intensivstation lag, wo ich da nicht dabei sein konnte, also ich durfte sie da besuchen, aber ich durfte da nicht schlafen, das kannte ich so halt nicht. Also das war bei unserer ersten Tochter war ich halt immer die ganze Zeit mit dabei. So, da habe ich mich dann im Krankenhaus, im Keller habe ich mir so einen Raum gesucht, wo ich übernachtet habe, weil ich einfach nicht nach Hause fahren konnte, weil ich so... Ja, ich konnte mich nicht trennen und da hatte ich auch Strickzeug dabei, überhaupt nicht geschlafen und dann irgendwie da, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, was ich gestrickt habe. Ich glaube, es war eine Mütze. Ich meine sogar, es war diese Mütze von, vielleicht war es die Mütze von Petite Knit mit diesem Muster, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, die man vorne so zubindet von Babymütze.
Mit den Ohrenklappen, ne, und dem Bommel.
Nee.
Nicht die Pilotenmütze, ne?
Nee, keine Pilotenmütze, sondern so eine, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob sie ist, aber die habe ich so im Kopf. Ich weiß auch nicht, doch, sie war von Petite Knit, glaube ich. Ich weiß es nicht, muss ich mal nachgucken. Ja, aber das Strickzeug gibt einem halt einfach man tut was, man sitzt nicht so total, sinnlos quasi rum, kann dabei aber irgendwie nachdenken, produziert aber halt auch Output. Das finde ich heute noch so, also jetzt unabhängig von schwierigen Phasen oder so, ne? Also ich kann abends auch nicht auf dem Sofa sitzen und einfach nur ferngucken. Ich muss dabei irgendwie was machen, was produzieren.
Wenn du jetzt, also es ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, also Maschenfein 2014 gegründet, dann eure jüngste Tochter kam 2018 zur Welt, jetzt ist 2024. Also es ist so viel passiert. Wie blickst du denn auf diese 10 und mehr Jahre zurück?
Also erstmal finde ich es ganz furchtbar, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Es ist wirklich ja so, dass es, wie alle sagen, ne, genießt die Zeit mit den Kindern, weil es geht so schnell, blinks sind sie groß. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ergeben sich im Nachhinein halt so, es gibt doch, hat das nicht Steve Jobs mal gesagt, mit diesen Punkten, die sich im Nachhinein verbinden im Leben? Also es gibt einfach so so Dinge, wo man das Gefühl hat, okay, dafür waren die gut oder da haben die zugeführt. Aber eigentlich bin ich nicht so der Typ, der so krass in der Vergangenheit immer lebt, sondern ich nehme es einfach, wie es ist, dass ich, ja.
Ja gut, aber da haben dich ja, ist ja vielleicht auch ein bisschen auf deine Lebenserfahrung einfach zurückzuführen, ne? Weil du weißt, wie das Leben sein kann, dass man dann auch bewusst im Moment lebt und einfach nochmal.
Das gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber also was ich schon, glaube ich, noch, also ja, also ich weiß halt einfach immer, es kann alles gleich vorbei sein. So. Also nicht nur für mich, sondern für alle um einen herum. Also das denkt man sich jetzt nicht ständig, aber wahrscheinlich schon öfter als vielleicht sonst. Manchmal ist es auch nicht so gut. Ich möchte es auch nicht andauernd denken. Aber es kommt schon öfter mal hoch. Also so die Ängste und so, die sind halt wahrscheinlich schon größer, als wenn das alles nicht passiert wäre. So. Und dann vielleicht aber eben auch das Genießen des Moments oder so. Ich, ja, Wobei, eben, also es gab Zeiten, da habe ich überhaupt nicht verstanden, wie man noch die Gala und die Bunte lesen kann. Heute kann ich auch wieder die Gala und die Bunte mal lesen.
Oh Gott, da fühle ich mich ja direkt ertappt. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ja kleine Schwäche von mir, dass ich da manchmal Zuflucht suche, weil das natürlich mir nicht mehr bewusst, dass das alles komplett banal ist, was da steht, aber wenn die andere Weltlage ist ja alles andere als banal, dann tut es mir manchmal gut, total, zu lesen, welches Oscar-Kleid denn dieses Jahr verrutscht ist und welcher Fauxpas, genau, da passiert ist. Aber natürlich in dem Bewusstsein, dass es am Ende dann doch komplett banal ist. Aber ja, wenn du sagst, du hast natürlich auch Ängste, ich finde dich unheimlich mutig. Also ja, doch, also ja, aber das ist natürlich meine Außenperspektive und von außen wird man ja oft anders gesehen, als man sich vielleicht selber so sieht. Aber wenn ich so denke, boah, ey, was eine krasse Frau, ne? Also nee, wirklich, was die erlebt hat, dann gründet die ein Unternehmen, jetzt hat die 10 Mitarbeiterinnen. Welches Gefühl fühlst du denn, wenn du auf Maschenfein guckst?
Ja, bin ich natürlich schon total stolz drauf. Also ganz oft, ich habe immer wieder, also sei es jetzt mit euch im Team oder auch die Modellstrickerinnen oder unsere vielen Teststrickerinnen oder auch in der Community, wenn so Nachrichten auf Instagram kommen oder so, dann denke ich immer, das ist krass, wie viele Menschen einfach so viel Energie auch mit in Maschenfein reingeben. Also unabhängig von mir. Da denke ich jedes Mal, also auch wenn, immer wenn, ja, wir haben ja so viele Teststrickerinnen oder auch uns die Auftragsstrickerinnen, ne? Also klar, die kriegen ein kleines Entgelt für den Auftragsstrick, aber letztendlich tun sie das ja auch einfach, weil sie gerne etwas für Maschenfein, mitmachen. Und das, ja, darüber freue ich mich immer mal total. Also schon, dass ich oft denke, boah, was habe ich für ein Glück? Also auch die jetzt, ne, die Hühner rund um Sandra, die Modelltücher stricken, wo ich die seit Jahren, die Weihnachtstücher, die Muttertagstücher stricken, irgendwie on time und dann unter Zeitdruck und ohne, dass sie vielleicht auch wissen, was am Ende wirklich bei rauskommt, einfach immer dabei sind. Das ist schon krass. Also es ist schon eine tolle Gemeinschaft einfach gewachsen, auch in den Jahren.
Ja. Genau, die Strickrunde, die Maschenfein-Strickrunde, die ist natürlich groß und vielleicht haben sich die Kanäle so ein bisschen verändert. Also angefangen hat ja alles mit Facebook, jetzt läuft natürlich viel über Instagram, es läuft aber auch viel analog, also sehr vielschichtig einfach diese Gemeinschaft. Jetzt entsteht dieses Gespräch ja hier im Zusammenhang mit einem Buchprojekt, wo es ums Stricken geht. Knit is for Power ist der Titel. Wenn du es runterbrechen müsstest, würdest du sagen, dass Stricken einem durch Krisen hilft?
Also ich würde es nicht nur aufs Stricken einschränken, sondern sagen Kreativität generell. Also es kann auch Malen, Zeichnen oder eben das Scrapbooking sein, was mir ganz am Anfang so viel geholfen hat. Aber nun sind wir jetzt dann ja nun mal beim Stricken gelandet. Und ja, also auf jeden Fall, weil es einen zur Ruhe bringt, weil man dabei irgendwie, also Masche für Masche, also wie soll ich sagen, man kann ja nicht durchhetzen so durch so ein Strickprojekt, sondern du musst es halt einfach Masche für Masche stricken und gleichzeitig wird aber was Großes, Schönes draus. Und es ist halt meditativ, so, also sicherlich. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich der meditative Aspekt, der einem hilft, zur Ruhe zu kommen, die Gedanken zu ordnen und eben Stück für Stück bei der Sache zu bleiben. Also diese Langsamkeit, die man dabei beim Stricken jetzt gerade etabliert. Ich glaube, das ist das, was einem wirklich helfen kann. Also ob es, ja.
Ich stelle mir das immer so vor, Masche für Masche strickt man da seine Gedanken mit ein, vielleicht auch seine Sorgen und man macht aber was dabei. Also natürlich wälzt man Gedanken und also die Sorgen verschwinden nicht dadurch, aber man gibt ihm irgendwie so einen Fluss nach draußen sozusagen. Und das,
ja, und das ist, es geht halt weiter, ne? Und es ist jetzt nicht bei jedem Projekt hat man immer eine bestimmte Erinnerung im Kopf oder so. Das nicht, aber es gibt eben so bestimmte Projekte, wo man weiß, das habe ich in der Phase gestrickt oder das habe ich in dem Urlaub gestrickt. Und dann hat man immer so ein Stück weit diesen Urlaub irgendwie so mit im Kopf, wenn man das trägt. Also wie gesagt, ich meine, so viele Strickstücke, das ist bei weitem nicht bei allen so. Aber es gibt einfach so ein paar so Stücke. Und das ist schon schön, dass man dann einfach sieht, also es muss jetzt ja auch nicht mit einem Schicksalsschlag oder so verbunden sein in dem Fall. Das kann auch ein schöner Urlaub gewesen sein, den man dann mit in die Zukunft trägt und sich dann wieder dran erinnert.
Was ist denn für dich, es gibt ja diese Form des Mindless Knitting, also des Strickens ohne nachzudenken, also jetzt kein kompliziertes Muster oder eine komplizierte Konstruktion, sondern etwas, wo man einfach schön runterstricken kann sozusagen. Hast du da irgendein Design, vielleicht auch von Maschenfein selbst im Kopf, wo du denkst, so, ja, das ist so das perfekte Projekt, das nimmt man immer schön mit, das strickt man einfach weiter?
Also da gibt es viel, als erstes ist mir jetzt gerade der Seiser-Cardigan in den Kopf gekommen, weil den finde ich wirklich, da muss man nicht viel nachdenken, aber natürlich, wenn man jetzt Anfänger ist oder so, muss man da auf jeden Fall an die Zunahmen denken, dann für die Ärmel und so. Dann gibt es natürlich das Easy-Dreieckstuch von ganz, ganz, ganz unseren Anfängen noch. Ich weiß gar nicht, 2000, boah, weiß ich jetzt gar nicht, 12? Keine Ahnung.
Ja, aber eines der allerersten.
Gratis-Anleitung, so, ja, genau. Ja. Also einfach ganz einfaches Dreieckstuch oder dann ganz klassisch einfach den Osaka in Runden. Das ist nun wirklich auch so ein mindless Projekt
das stimmt,
zu mitnehmen.
Das stimmt.
Also für mich muss es jetzt nicht nur glatt recht sein. Es kann auch, es können auch Muster sein. Ich glaube, wenn ich über Mindless Knitting nachdenke, dann sind es halt eher so, dann ist es Stricken nach irgendwelchen Anleitungen. Dann ist es natürlich nicht ganz mindless. Man muss immer noch mal gucken, wo sind jetzt die Zunahmen, wo kommt jetzt Muster oder so. Man, ja, doch.
Ja, ist wahrscheinlich immer so diese. Also es gibt das ganz einfache irgendwie glatt rechts in der Runde oder so. Mhm. Und diesem, ich muss ständig in die Anleitung gucken, weil jede Reihe ändert sich was oder jede Runde. Und ich meine, es gibt ja auch Strickerinnen, die können nur nach Muster stricken, weil alles andere ist.
Ja, ne? Also ich bin jetzt ja auch nicht der Typ, ich stricke halt keine komplizierten Lace-Muster oder so, ne? Da müsste ich natürlich auch ständig in den Chart gucken. Aber das ist gar nicht so mein Ding. Insofern habe ich das Gefühl, vieles, was ich stricke, ist für mich mindless. Es sei denn, ich muss es selber mit aufschreiben, dann natürlich nicht, aber ja.
Ja, Anleitung aufschreiben, ne? Das ist so eine Sache.
Genau.
Genau, das Thema hatten wir schon. Hast du noch was, wo du sagst, so das möchtest du zu dem Thema unbedingt noch loswerden?
Nee, ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Also, wenn wir in 5 Jahren sprechen, wo wir dann stehen.
Bist du eigentlich eher Optimistin oder Pessimistin?
Ja, ich bin Optimistin. Ja. Total. Ja, ich kann auch sehr schnell mich mit Situationen, also weiß nicht, wenn irgendwas nicht klappt. Das konnte ich früher tatsächlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, womit das, vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun oder so. Ich bin jetzt Mitte 40, da wird man vielleicht auch gelassener in manchen Dingen. Aber wenn mal was nicht klappt oder so, dass ich ziemlich schnell im Kopf eigentlich umschalten kann auf, okay. Weiß ich nicht. Jetzt ist vielleicht hier gerade die Cola-Flasche in meiner Tasche zerplatzt. An der Kasse bei Edeka. Okay, ist jetzt ein bisschen scheiße. Kann ich mir jetzt ewig drüber ärgern? Oder ich gucke einfach, dass ich die Scherben da rauskriege und die Tasche einfach sauber mache. Und dann ist irgendwie auch egal. Das ist tatsächlich, glaube ich, würde ich sagen, im Augenblick denke ich häufig, das ist irgendwie eine Stärke, wenn man es schafft, aus Momenten, wo einfach überhaupt nicht so läuft, wie man sich's vorstellt, einfach im Kopf direkt diesen Schalter umzuschalten und dann zu denken, okay, dann jetzt halt in die andere Richtung.
Das ist gut. Da bin ich nämlich, also das kann ich nicht so gut, aber ich arbeite da an mir. Mhm. Genau, dann vielen Dank für heute.
Danke
für das
dir.
Gespräch und für deine Einblicke in 10 Jahre Maschenfein, in deinen persönlichen Werdegang. Und genau. Dann ja. Sind wir gespannt auf die nächsten 10 Jahre, würde ich sagen.
Ja, bin ich auch. Und auf das Buch bin ich auch gespannt.
Ja, ich auch. Sehr. Sehr. Denn da kommt ja noch was dazu. Neben dem Text über dich gibt es ja noch was.
Genau, gibt es noch was Schönes. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Texte der anderen tollen Frauen, die damit in dem Buch mitmachen. Freue mich drauf.
Alles klar. Dann vielen Dank und mach's gut.
Bis dann.
Ganz ehrlich, nach diesem Gespräch habe ich erst mal ein bisschen gebraucht. Und auch, als ich den Text fürs Buch geschrieben habe.
Denn obwohl ich Marisas Geschichte schon kannte, war das Erzählen und Schreiben darüber noch einmal etwas ganz anderes. Und auch wenn durch das Stricken natürlich nicht alles sofort wieder gut ist, tröstlich ist es schon irgendwie. Und es fasziniert mich immer wieder, welchen Weg Maschenfein genommen hat und wo wir heute sind. Das Buch Knit is for Power findet ihr in eurem Buchladen und natürlich auch bei uns im Shop. Es erscheint am 19. September. Ihr könnt euch im Produkt aber gern schon auf die Warteliste setzen lassen. Dann erfahrt ihr, wenn es im Lager eingetroffen ist. Neben Marisa sind noch 13 weitere tolle Frauen in dem Buch zu finden, darunter zum Beispiel auch Melanie Berg. Zusätzlich gibt es noch richtig schöne Anleitungen. Von Maschenfein beispielsweise das Tuch Liv, ein Dreieckstuch in glatt rechts zum Einkuscheln. In 2 Wochen gibt es dann wieder eine reguläre Folge von Nur noch eine Reihe. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und ganz viele schöne Strickstunden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!